Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio.
Hallo zusammen, mein Name ist Mahan Tavildari. Bei Wikifolio heiße ich Mathematiker und ich verwalte das Wikifolio namens Videospiele, das als Ziel hat, den Gaming-Markt abzubilden.
Mathematiker? Bist du Mathematiker beruflich?
Ja, ich habe Mathematik studiert, Finanzmathematik und Mathematik und arbeite auch in der Finanzbranche.
Und brauchst du Mathematik für dein Daily Business?
Mathematik nicht in der Tiefe, die man im Studium der Mathematik studiert, können viele Mathematiker aus der Praxis wahrscheinlich bestätigen. Allerdings ist es so, dass hin und wieder dann doch ein tiefes Verständnis, analytisches Verständnis gebraucht wird und das mathematische Rüstzeug, das hilft eben auch, um Probleme insbesondere aus der Finanzwirtschaft, aus dem Finance-Bereich dann zu verstehen und zu lösen und zu modellieren. Und hier wird dann doch relativ viel Mathematik dann gebraucht.
Ja, das ist gut zu wissen, ein Finanzmathematiker zu kennen. Also manchmal haben wir vom Börsenrat ja auch wirklich so richtig mathematische Probleme von Firmen mit Zahlen, Übernahmen, Prozent. Also wenn ich da mal eine Frage habe, dann rufe ich dich da mal an. Vielleicht kannst du da ein bisschen helfen. Ja, also heute geht es um dein Wikifolio Videospiele. Die Idee ist es ja, den Gaming-Markt abzubilden. Da finden wir Klassiker wie Microsoft, Nintendo, Nvidia, Zynga, AMD, Apple, Facebook. Die Performance seit der Erstellung 140%, darüber haben wir uns zuletzt im November unterhalten. Lass uns doch mal darüber sprechen, was seitdem in der Branche und in deinem Wikifolio passiert ist. Was ist denn im letzten halben Jahr so in der Spielebranche alles passiert?
Ja, wir haben ein ganz großes Highlight und das ist der Beginn der neuen Konsolengeneration, die letztes Jahr im November gestartet ist. Und da wurden die zwei großen Hersteller, Microsoft und Sony, haben ihre neuen Konsolen an den Markt gebracht. Das ist zum einen die PlayStation 5 und die neue Xbox. Und das ist natürlich immer ein ganz spannender Prozess, und weil die Konsolengeneration immer einen Lebenszyklus so zwischen 7 bis 10 Jahren haben, das also nicht jedes Jahr passiert, mit dem Beginn der neuen Konsolengeneration immer auch diese stufenweise Evolution im Gaming dann voranschreitet. Wir haben natürlich immer einen kontinuierlichen technologischen Prozess, der im Hintergrund läuft, aber diese Konsolengeneration, die geben immer einen sehr, sehr schnellen Schub, was Innovation, Neuentwicklung.
Also so ein Update, aber was mich jetzt überrascht ist, dass du sagst, so 5 bis 7 Jahre, das ist für mich ein Riesenzeitraum. Ist das wirklich so lang?
Ja, das ist so. Also jetzt die PlayStation 4-Generation, die jetzt von 2013 angefangen hat, also das sind immer so, ja, wie gesagt, 7 Jahre im Durchschnitt. Also die, wenn man jetzt zurückgeht zu den ersten Konsolengenerationen, die in den 80er Jahren entschieden ist, kommt das so im Durchschnitt ganz grob hin. Ja,
okay. Das hat sich hast du vielleicht ein Beispiel, was so der Unterschied ist? Was kann denn eine PlayStation 5 im Vergleich zur 4?
Ja, tatsächlich ist es so, dass in den letzten Jahren die Unterschiede immer geringer geworden sind durch die immer schneller wandelnden Prozesse und die Updates. Also früher war das so zum Beispiel um die Jahrtausendwende, wo das Internet quasi nicht existent war im Wohnzimmer beziehungsweise auf den Konsolen, dass natürlich keine Updates getätigt wurden. Das heißt, Hardware wurde nicht wirklich geupdatet, grafisch hat sich da auch wenig getan oder von der Technik. Das heißt, man müsste immer warten, bis alle 6, 7 Jahre eine neue Generation von Hardware auf den Markt kommt und dann signifikante Steigerungen, was jetzt künstliche Intelligenz in Spielen anbelangt, grafisch anbelangt oder welche Aspekte man auch immer betrachtet. Das hat sich jetzt insbesondere seit 2006 mit der Xbox 360 und mit der PlayStation 3 geändert. Das ist, ich würde sagen, die größte Evolutionsstufe gewesen, seitdem auch die Konsolen internetfähig geworden sind. Der Prozess innerhalb, also der Lebenszyklus, ist auch etwas kürzer geworden, aber die Konsolen, die können sich auch immer updaten. Es werden auch teilweise Zwischengenerationen gestartet, dass so verbesserte Konsolen auch auf den Markt kommen. Zum Beispiel die PlayStation 4 Pro, das ist so ein Beispiel, oder die Slim-Version, die es gab. So hat man immer versucht, dann die Konsumenten noch bei Laune zu halten und dass sie nicht dann nach 3, 4 Jahren dann sich verabschieden sozusagen und auf den PC rüber wechseln. Und so hat man versucht, dann immer sozusagen diesen Lebenszyklus aufrechtzuerhalten. Das war tatsächlich jetzt die letzten 13, 14 Jahre so, dass die Prozesse natürlich immer kürzer geworden sind, immer schneller geworden sind. Es hat sich allerdings sehr viel getan. Also jetzt zum Beispiel in der aktuellen Generation, die jetzt leider sehr schleppend vorankommt durch Corona, weil nicht viele Konsolen produziert werden, wie eigentlich geplant und abgesetzt werden können. Aber es ist natürlich so, dass bei jeder Generation immer die Spiele immer aufwendiger werden, immer komplexer werden, immer mehr Geld verschlingen, natürlich auch technologisch, natürlich technisch gesehen, immer mehr Möglichkeiten bieten. Das kann sein, dass einfach gesehen grafisch die Spiele einfach schon sehr schön gestaltet sind, dass hohe Auflösungen, 4K-Auflösungen, HDR unterstützt werden, dass die künstliche Intelligenz, die in den Spielen verwendet wird, heutzutage ganz anders ist als vor 10 Jahren. Also das für den menschlichen Spieler ist das natürlich auch sehr spannend. Und nebenher gibt es natürlich noch andere Trends, wie zum Beispiel VR, also Virtual Reality Gaming, das in den letzten Jahren sehr stark geworden ist. E-Sports ist ein ganz großes Thema und natürlich Cloud Gaming, das heißt das Netflix des Gamings sozusagen, dass die Spiele nicht mehr Retail gekauft werden auf Disc, sondern immer mehr sozusagen gestreamt werden oder heruntergeladen werden. Das sind so ganz große Trends, die jetzt in den letzten Jahren auch insbesondere jetzt mit dieser Generation einen Schub bekommen haben.
Aber man braucht noch so eine Box, Xbox oder PlayStation. Du sparkst ja den PC an oder wechseln immer mehr Leute zum PC rüber?
Man braucht immer noch eine Box sozusagen, genau. Man braucht immer noch eine Konsole. Das ist jetzt auch in dieser Generation immer noch so, dass man klassisch noch eine Konsole hat. Man hat aber jetzt gesehen, am Beispiel von Sony, dass es 2 PlayStation-Versionen gibt. Es gibt eine Version mit einem optischen Laufwerk, wo man dann eine Blu-ray-Disc verwenden kann. Es gibt aber auch eine digitale Edition. Das bedeutet, dass die einfach kein optisches Laufwerk hat und alle Spiele sozusagen gestreamt werden oder eben übers Internet heruntergeladen werden auf der Festplatte über den PlayStation Store. Und dass man erkennt eben an diesen 2 Generationen, dass es so eine Übergangsgeneration ist und die dann auch schon ja so eine Indikation gibt, wie wo die Reise hingeht, wie die nächste Generation aussehen könnte, dass wir vielleicht gar keine optische Laufwerke mehr in Konsolen haben und nochmal einen Schritt weiter zu gehen, dass wir irgendwann vielleicht sogar in der nächsten Generation, was ich jetzt noch nicht vermute, dadurch, dass in den Schwellen- und Entwicklungsländern das noch nicht so verbreitet ist mit dem Cloud-Gaming und die Internetbandbreite nicht reichen könnte, aber wir dann irgendwann nur noch Cloud-Gaming haben. Das bedeutet, dass man vielleicht nur noch einen Controller hat im Prinzip und ein Fernseher und dass da alles dann gestreamt wird und eine
Konsole gar nicht mehr. Das wollte ich gerade sagen. Ich kann mir vorstellen, ich habe zufällig vor kurzem einen Sony-Fernseher gekauft. Dann könnte ich mir vorstellen, da reicht eigentlich nur noch der Controller dazu und fertig. Aber warum sollte Sony das machen? Dann würde sich ja eigentlich ein Teil seines Geschäftes kaputt machen. Geh nochmal auf den Corona-Dip ein quasi. Also gibt es eine Delle? Normalerweise sagt man, oh, neue PlayStation, neue Box, neue Xbox, müsst ihr für Microsoft und Sony Umsatzrekorde darstellen.
Ja, also den Corona-Dip, wenn wir jetzt zurückgehen nochmal zu März, zwischen März und Mai 2020, da ist ja auch kompletter, um jetzt mal den Zusammenhang mit dem Wikifolio zu stellen, der Aktienmarkt komplett eingestürzt. Es ist so, dass der Gaming-Markt sich sehr, sehr schnell erholt hat. Ja, man sieht das sehr schön auch an der V-Formation zum Beispiel beim Wikifolio. Und das liegt auch daran, dass erstmal alle Equities verkauft haben, alle Anleger durch den Schock. Die Prognosen waren auch sehr schlecht, muss man sagen. Also die Furcht sozusagen, was für Auswirkungen Corona auf die Wirtschaft hat. Es ist aber sehr schnell klar geworden, dass es einige Profiteure gibt. Das hat hauptsächlich die Technologiebranche betroffen, also die ganz großen Tech-Konzerne natürlich, die ihr Business natürlich ausgeweitet haben. Amazon hat zum Beispiel Rekordumsätze erzielt, dadurch, dass alle von zu Hause bestellen. Und Gaming war natürlich ein ganz großer Gewinner von Corona, dadurch, dass sehr viele eben zusätzliche Zeit hatten, zu Hause zu spielen. Die Hersteller haben Rekordzahlen geschrieben, ob man jetzt von EA spricht, Activision, Ubisoft, Sony spielt keine Rolle. Also wenn man sich die Quartalszahlen anguckt, dann sieht man teilweise dreistellige Umsatz- und EBIT-Wachstum. Das ist schon herausragend. Und das hat sich jetzt seit dem letzten Jahr auch gezeigt, natürlich im Wikifolio, dass eben der Spielemarkt sehr gut gelaufen ist, sich sehr gut verkauft hat. In den letzten Monaten ist das jetzt ein bisschen, hat sich der Markt etwas konsolidiert, unter anderem auch durch die Inflationsängste, die etwas geschürt wurden, was aber auch eine gesunde Erholung ist, aber es spricht immer noch dafür, dass der Gaming-Markt ein langfristiger Wachstumsmarkt ist.
Man sagt ja auch mal buy the dip. Ist jetzt oder war das der Zeitpunkt zum Nachkaufen? Ist Gaming quasi günstiger geworden?
Ja, Gaming ist günstiger geworden. Wenn man sich die Fundamentaldaten der Unternehmen anguckt, die jetzt auch im Frühlingsquartal jetzt veröffentlicht haben, dann erkennt man sehr gut, dass das Value hat. Das Wachstum wurde also nicht einfach nur durch Hype getrieben, wie es auch so oft jetzt bei anderen Branchen, zum Beispiel Wasserstoff oder Elektroautos ist, wo dann fundamental tatsächlich hohe drei-, vierstellige KGVs zu sehen sind. Das haben wir jetzt im Gaming nicht. Also wir haben schon gesunde KGVs. Einige Unternehmen sind sehr stark unterbewertet, teilweise sehr skurrile Unterbewertungen, wie man sie jetzt zum Beispiel bei einem Entwickler Ubisoft sieht, wo können wir später dazu kommen. Dieser Dip, den wir jetzt gerade gesehen haben, der wurde ja wieder durch die Furcht im Prinzip, durch die Inflationsangst, den Gesamtmarkt, der hauptsächlich dann alle Technologiemärkte betroffen hat, auch geschürt. Und das hat aber fundamental nicht viel Aussagekraft über den Gaming-Markt an sich, weil es ist jetzt nicht so, dass nach Corona die Leute nicht mehr spielen, E-Sports keine Umsätze mehr macht. Ganz im Gegenteil, das hat einfach nur den Trend beschleunigt, dass E-Sports ist trotzdem einer der größten Trends im Gaming. Und gerade E-Sports wird auch später nach Corona auch immer weiter wachsen. Und die neue Konsolengeneration ermöglicht auch sehr viele neue Innovationen durch das Cloud Gaming. Also wir haben ja Cloud Gaming auch bei der Xbox. Wir haben bei der PlayStation Now, das ist der Cloud Gaming Server. Wir haben dadurch großes Potenzial, das uns in den nächsten Jahren erwartet. Und das spiegelt sich auch wieder, wenn man sich die Quartalszahlen der Unternehmen anguckt. Warum gibt es da Value? Es ist so, dass die Unternehmen ein sehr starkes Backcatalog haben. Also sie haben sehr gute Spiele, die regelmäßig Cashflow bieten. Es sind ganz große Namen dabei. Es kommen jetzt mit der Generation neue Spiele auf den Markt, die jetzt einige Jahre in Entwicklung waren. Das heißt, wir haben jetzt einen Dip in Kombination mit dem Beginn einer neuen Konsolengeneration, die historisch gesehen immer überproportionales Wachstum geboten hat. Also wir werden
Das heißt, logisch, weil Xbox da ist, PlayStation da ist, ziehen dann die Spieleentwickler auch nach.
Ja, ja.
Und das heißt, die Kunden werden dann kaufen oder abonnieren, je nachdem.
Genau, also die Abo-Modelle, die machen mittlerweile einen sehr großen Anteil aus. Also digitale Spiele, also Spiele, die einfach dann digitale Inhalte, die innerhalb der Spiele verkauft werden. Das können kleine Elemente in den Spielen sein, DLCs zum Beispiel, Missionen oder wie auch immer. Aber auch generell Spiele, die digital gekauft werden, die machen bei vielen Herstellern, Publishern machen die teilweise schon 40-60% aus. Das hätte man vielleicht vor 15 Jahren gar nicht geglaubt. Und der digitale Vertrieb, der hat eine viel höhere Marge als der klassische Vertrieb, weil die ganzen Händler wegfallen. Und die Kaufbarrieren sind auch viel geringer für die Gamer. Und abgesehen davon wird natürlich der Gebrauchtmarkt auch abgeschwächt, was natürlich den Verkäufern, den Herstellern und den Entwicklern natürlich wieder zugutekommt.
Stimmt, der Gebrauchtmarkt ist ja quasi bei einer Subscription-Modelllösung gar nicht so da. Dann greife ich jetzt nochmal Ubisoft auf. Also ist quasi dann Ubisoft unterbewertet?
Ja, also Ubisoft wurde meiner Meinung nach unrechtmäßig von den Anlegern abgestraft. Seit letztem Jahr, Oktober, November, hat die Aktie sehr stark an Wert verloren. Sie stand ungefähr bei 85, 86 Euro, früher auch mal über deutlich höher. Und hat trotz eines Rekordgeschäftsjahres, das Ubisoft veröffentlicht hat, also es war tatsächlich das Rekordgeschäftsjahr seit der Gründung von Ubisoft, hat die Aktie sehr stark an Wert verloren. Jetzt mittlerweile erholt sie sich etwas, aber diese Reaktion war etwas übertrieben. Und rührt auch daher, dass vielleicht das Management nicht so sauber kommuniziert hat. Aber man muss auch sagen, dass Ubisoft tatsächlich in Europa im Weihnachtsquartal Marktführer war. Das heißt, die Spiele, die auf der neuen Konsolengeneration veröffentlicht wurden, zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla oder Watch Dogs, da gab es die meisten Erlöse im Vergleich zu den anderen Herstellern. Ubisoft macht das immer ganz geschickt. Wenn eine neue Generation kommt, werden immer die größten IPs direkt veröffentlicht, um im Prinzip die Käufer auch zur Konsole anzureden, um die Käufer an sich zu binden. Und das haben sie sehr gut gemacht. Also meiner Meinung nach hat Ubisoft sehr gut agiert. Das Management hat jetzt für dieses Jahr nur in Anführungsstrichen einstelliges Wachstum nach dem sehr guten Corona-Jahr mit hohem zweistelligen Wachstum kommuniziert. Das kann einer der Gründe gewesen sein, warum viele Anleger da jetzt nicht viel Potenzial sehen. aber Ubisoft ist tatsächlich mit einem KGV um an die 22 im Vergleich zu den anderen Herstellern, amerikanischen Herstellern zum Beispiel, sehr, sehr stark unterbewertet. Also ich sehe hier auf jeden Fall sehr großes Potenzial. Und Ubisoft hat auch eine sehr gute Pipeline in Games, also sehr viel Potenzial, dadurch, dass auch viele Innovationen in Entwicklung sind. Insofern bietet sich an, da natürlich einzusteigen, wobei natürlich dieser Wert im Wikifolio mit einer entsprechenden Gewichtung vorhanden ist. Also Anleger müssen natürlich nicht die Einzelaktien kaufen. Es genügt ja dann auch sozusagen auf einem Wikifolio zu setzen, was jetzt hier in unserem Fall jetzt über 32 Aktien abdeckt. Also fast 90-95% des Marktes sind im Prinzip damit schon abgedeckt.
Du hast jetzt, ich überschlage mal so, um die 35 Werte in deinem Wikifolio. Ja. Lass uns noch ein paar raussuchen, die vielleicht weniger bekannt sind. Also mir auch nicht bekannt ist Sea Limited. Was machen die?
Ja, Sea Limited ist ein asiatischer Entwickler für Mobile Games. Sie stellen Handyspiele her, vertreiben sie, sind sehr erfolgreich gewesen die letzten Jahre. Also der in Asien wird anders gespielt als in Europa und in den Staaten. In Asien ist der Trend, sind die Umsätze im Mobile Gaming viel, ein Vielfaches höher. Also der Trend hat ja früher in Japan schon begonnen. Man hat es früher schon und auch jetzt immer noch sehr gut gesehen an den Zahlen, die Nintendo immer veröffentlicht. Also angefangen bei Nintendo DS. Da ist, also Japan ist Nintendo-Land, da ist keine Frage. Aber dieser Trend, der hat auch übergeschwappt in die anderen Länder, Südkorea, China, dem die Volkswirtschaften da auch gewachsen sind. Und die Konsumenten da auch, die Anzahl der Konsumenten gewachsen sind, ist Mobile Gaming ein ganz großer Trend. Und Sea Limited hat auf diesen Trend gesetzt, hat erfolgreich Handyspiele entwickelt und verkauft sie dort. Und die Aktie hat natürlich eine einzigartige Rallye jetzt auch hinter sich. Es ist ein kleiner Entwickler, deswegen ist die Gewichtung jetzt im Wikifolio nicht hoch, aber es trägt natürlich zur Performance auch bei.
Suchen wir uns noch einen Wert raus, zum Beispiel Embracer. Was macht Embracer?
Embracer ist auch ein sehr interessanter Publisher und ein sehr großer Publisher. Es ist ein Konzern, das ist der größte Konzern, der im Gaming in Europa tätig ist. Das ist in Schweden, das ist also ein schwedischer Konzern. Das Geschäftsmodell von Embracer ist sehr interessant. Also Embracer hat als Geschäftsmodell setzt auf Masse. Es gibt wenige bekannte Titel von Embracer. Ja, das ist aber schon seit längerer Zeit so. Embracer hat über 160 Projekte in der Pipeline, also Entwicklungsprojekte für Spiele, über 120 Entwicklungsstudios. Die sind überall in Europa, auch auf der Welt. Viele, viele Entwickler, über 5000 Entwickler. Also Embracer ist im Prinzip nicht nur ein Publisher und ursprünglich auch Entwickler, aber es kauft auch sehr viele kleinere Studios auf, die vielleicht eben diese finanzielle Unterstützung auch brauchen, weil sie alleine nicht überlebensfähig sind. Und unter der Hand von Embracer können sie halt ihre Innovationen dann auch veröffentlichen, an den Markt bringen. Also man kann Embracer auch so ein bisschen als Venture Capital, im Prinzip Wagniskapitalgeber sehen, weil sie sehr viel Geld eben reinstecken in kleine Entwicklungsstudios, in Independent-Entwickler, die dann auch ihre Titel dann an den Markt bringen können. Okay. Wir haben jetzt für das letzte Quartal über 80% Wachstum gehabt auf Jahressicht. Der Gewinn ist über 170% gewachsen. Das sind echt verrückte Zahlen, die man hier sieht bei Embracer. Das spiegelt sich natürlich auch in der Aktie wieder, die jetzt auch seit dem ersten Corona-Lockdown unheimlich viel an Wert gewonnen hat. Highlights an Spielen, sage ich mal, hat Embracer im Verhältnis zu den Entwicklungen und Projekten relativ wenig. Wenn man sich jetzt anschaut, zum Beispiel Rockstar Games Take-Two, die jetzt mit Grand Theft Auto, GTA, also eines der größten IPs überhaupt geschaffen haben, die aber allein von der Quantität jetzt nicht viele Projekte haben, aber eben alle 10 Jahre mal ein GTA rausbringen und damit eigentlich das Unternehmen schon finanzieren, da ist Embracer auf der anderen Seite nur überlebensfähig, wenn es eben pro Jahr über 100 Spiele rausbringt, weil viele Flops dabei sind. Und ich sage viele Flops, dann muss man auch tatsächlich sagen, wenn man sich im Detail die Zahlen anguckt von der Entwicklungsstudie, sind vielleicht 50-60% der Projekte einfach nur Flops. Aber es sind halt ein paar, die dann doch erfolgreich sind und das ist halt die Geschäftsstrategie von Embracer. Kann man mögen, muss man nicht. Man kann das so weit unterstützen, dass man sieht, Embracer unterstützt auch die kleinen Entwickler, ermöglicht natürlich auch, dass kleine Projekte groß werden. Und man sieht das natürlich auch an einigen Spielen, die jetzt auch die aktuell sind, zum Beispiel Biomutant, das jetzt veröffentlicht wird, ist auch ein sehr interessanter Spiel, ursprünglich von THQ entwickelt. Die wurden damals aufgekauft von Embracer. Aber es gibt dann noch andere kleinere Spiele, die natürlich ohne Embracer gar nicht den Markt gefunden hätten.
Danke für deine Einblicke in dein Wikifolio. Hast du eigentlich auch Zeit, selber mal zu spielen oder kümmerst du dich nur um Aktien? Mit welcher Konsole spielst du und wenn du spielst, was?
Also ich bin schon sehr lange Gamer, spiele hauptsächlich mit der PlayStation. Aktuell die PlayStation 4. Auf die PlayStation 5 konnte ich leider noch nicht viel spielen, weil die Konsole ausverkauft ist wegen den Lieferengpässen. Aber das steht natürlich auch noch auf meiner Buylist sozusagen. Also ich spiele auch sehr viel. Früher habe ich sehr viel gespielt, mittlerweile etwas weniger. Also ich kann natürlich auch nicht mehr alles spielen, dadurch, dass man auch sehr viel zu tun hat. Aber es ist auch gar nicht nötig, alle Spiele zu spielen. Aber man muss eben auch dann dabei bleiben, natürlich auch als Analyst, Konsument dann auch die Spiele kennen. Und ja, wenn man dann in die Unternehmen investiert, ist es natürlich sinnvoll, wenn man die Produkte auch selber getestet hat.
Ich danke dir. Und was ist dein Lieblingsspiel?
Wikifolio.com, die Top-Trader-Strategie.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.